Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Was mein Weltbild anbelangt, bin ich Atheistin, schreibt Sibylle Knaus. Und dann ein paar Sätze weiter heißt es, ich wünschte jedoch, meine Frömmigkeit wäre entschiedener, andachtsvoller, glühender. Sibylle Knaus war unter anderem Lehrerin für evangelische Theologie, also Religionslehrerin, bevor sie ins künstlerische Fach wechselte. Sie ist Romanautorin und war Professorin an der Filmakademie Baden-Württemberg. Und die Sätze, die ich eingangs zitiert habe, stammen aus ihrem neuesten Buch. Das heißt Der Glaube, die Kirche und ich. Und es ist eine sehr persönliche Schilderung ihrer lebenslangen Suche nach Gott, ihrer religiösen Biografie. Sibylle Knaus ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Frau Knaus, inwiefern sind Sie Atheistin?
Was mein Weltbild anbelangt, natürlich ist mein Weltbild also wissenschaftsorientiert, naturwissenschaftlich beeinflusst. Ich teile doch nicht das biblische Weltbild, also einer Schrift, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt ist.
Sie meinen jetzt, was die Aussagen angeht, die man als naturwissenschaftlich auch verstehen könnte, Schöpfung und so weiter.
Natürlich. Mhm.
Und inwiefern sind Sie Gottsucherin oder Gottfinderin? Ist vielleicht treffender.
Ohne diese Adresse meiner Ängste und Sorgen, meiner Gespaltenheit in meinem Inneren wie auch der Gespaltenheit im Äußeren, im politischen Bereich. Ohne diese Adresse wüsste ich nicht, an wen ich mich wenden könnte, um so etwas wie Heilung der Gespaltenheit und also Linderung der Ängste erfahren zu können. Dazu haben wir, und das ist ja nicht meine Erfindung, sondern eine uralte Geschichte, uralte Tradition, möglicherweise sogar also den Menschen auch weit vor dem Christentum eingepflanzt, mit Sicherheit sogar. Dafür haben wir diese Gottesvorstellung und ich habe nichts anderes.
Das heißt, zugespitzt gefragt, es gibt Gott, weil Menschen das Bedürfnis haben, weil Menschen das brauchen?
Ja, die Frage ist berechtigt. Das ist natürlich kein Gottesbeweis. Die Gottesbeweise, auch die ganz großartigen philosophischen, haben versagt letzten Endes, wenn es darum geht, uns Gewissheit zu verschaffen über Glaubensdinge. Deswegen Suche. Das haben Sie ja sehr richtig gesagt. Das Buch handelt von meiner Suche nach Gott oder nach Spuren von Gottes Gegenwart in der Welt, in der ich lebe, in meinem Leben. Eine Glaubensgewissheit, über die verfüge ich nicht. Und deswegen kann ich mich auch nicht also als Predigerin dieser Glaubenswissheit betätigen. Ich bin auf der Suche nach Spuren von Gott in meinem Leben und meiner Umwelt.
Sie schildern, wie Sie aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind und dann auch wieder eingetreten sind. Der Austritt, so schreiben Sie es, sei eher beiläufig gewesen. Wie geht das? Wie kam das?
Ach, wissen Sie, mir ist dasselbe passiert, was in den Lebensgeschichten, Entwicklungen der meisten Menschen heute passiert. Ich stellte irgendwann fest, dass ich mich von der Kirche weit entfernt habe. Ich war mal ein ganz frommes Kind. Ich habe auch mal Theologie studiert, also für den gymnasialen Schuldienst, diese Schmalspur-Theologie. Und irgendwann stellte ich fest, das ist mir alles sehr ferngerückt. Und was suche ich eigentlich noch in der Kirche? Ich trat aus, ich habe das im ersten Kapitel meines Buches beschrieben, war überrascht, wie einfach das ist und dass auch niemand sich darum kümmerte. Kein Pfarrer hat mich angerufen oder sowas Ähnliches. Und dann stellte ich fest, nach einigen Jahren, dass das nicht passend für mich war. Es war wirklich keine große existenzielle Entscheidung, weder beim Austritt noch beim Wiedereintritt. Ich hatte einfach das Gefühl, das passt nicht zu mir.
Was ist evangelisch für Sie? Es ist ja auch interessant, dass Sie in die Kirche wieder eintreten, aus der Sie ausgetreten sind und nicht zum Beispiel konvertieren.
Ja, das wäre ja ein ganz andersartiger Schritt. Mhm. Evangelisch ist einfach die Kirche, in der ich erzogen und aufgewachsen bin. Das ist nicht die, deren Theologie ich für ganz und gar überlegen halte. Wenn Gott mich gefragt hätte vor meiner Geburt, was möchtest du gerne werden, evangelisch oder katholisch, hätte ich wahrscheinlich katholisch geantwortet. Denn,
warum?
Katholische Gottesdienste mit ihrer höheren Feierlichkeit und ihrer Liturgie und allem drumherum, das hat mir.
Viel Weihrauch, aber auch viel Nebel, ne? Und ja. was ist die christliche Botschaft? Wie würde die Schriftstellerin die in wenigen Sätzen zusammenfassen?
Also die christliche Botschaft, fragen Sie. Wenn ich eine solche Schriftstellerin wäre, die das in wenigen Sätzen zusammenfassen kann, dann wäre das viel. Die christliche Botschaft ist das, was Jesus Christus verkörpert in den Erzählungen, die die Bibel überliefert. Und das ist etwas so Großartiges, Erschütterndes. Und unsere Vorstellungen Bannendes, dass dieser wahrscheinlich charismatische junge Mann, der einen ganzen Schwarm von Menschen hinter sich herzog, den Tod am Kreuz erlitt, den öffentlichsten und wahrscheinlich auch erniedrigsten Tod, bei dem Vollzug einer Todesstrafe vorkommt. Man sieht dem Sterbenden ins Gesicht, verfolgt den ganzen Sterbeprozess und das passierte dem Mann, der eine unglaubliche charismatische Wirkung auf die Menschen seiner Generation hatte. Und dieser Widerspruch, diese Erkenntnis, dass der nichts anderes verdiente, als ihm nachzufolgen, auch was seine Predigten anbelangte, genau der war, der keinen Platz auf der Welt hatte, der am Schluss mit dieser Menschenmenge konfrontiert war, die Kreuzige ihn rief. Das ist eine so unglaublich erschütternde Geschichte, dass darin irgendwo die Botschaft des Christlichen verborgen ist, aufscheint, deutlich wird.
Ja, was Sie jetzt geschildert haben, das ist ein charismatischer Mensch, ein auch historisch bedeutender Mensch, an den wir uns ja nun auch noch 2000 Jahre später erinnern. Manche sagen, er war ein Sozialrevoluzer. Aber Sie glauben ja, dass das Gottes Sohn ist. Was macht da jetzt den Unterschied?
Dass in ihm, und so haben es auch die Evangelisten gemeint, dass in ihm Gottes Gegenwart in der Welt sichtbar, spürbar, erlebbar geworden ist. Gottes Sohn ist ein Prädikat, das auch religionsgeschichtlich seine Vorgeschichte hat, aber in Jesus Christus ist Gott erlebbar geworden. Und also man konnte ihm begegnen in Jesus Christus. Und das endet mit seinem Tod am Kreuz. Das heißt also, Gott wird in der Welt nicht geduldet, nicht willkommen geheißen. Er hat seine Faszination, aber wir sind nicht bereit, die Welt zu einer Welt Gottes zu machen.
Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Buch das Just Milieu schelten und auch den Zeitgeist. Offen gestanden weiß ich nie, wer oder was dieser Zeitgeist sein soll. Können Sie mir das erklären?
Sie wissen das wirklich nicht, das kann ich gar nicht glauben. Der Zeitgeist ist das, was uns aus allen Medien entgegenschallt und womit wir in der Regel in Übereinstimmung sind oder versuchen zu kommen. Und was zu kritisieren, eine überaus schwierige geistige Haltung voraussetzt.
Aber ich höre vieles Verschiedene aus vielen verschiedenen Medien. Ich will es jetzt
Sie
mal etwas.
Sie könnten dazu auch Spaltung sagen.
Ja, vielleicht auch Pluralität.
Auch von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen, in der wir uns befinden. Und da setzt für mich auch die Relevanz des Religiösen und Christlichen ein. Wenn man irgendwo eine Zuflucht finden kann vor der Gespaltenheit der Gesellschaft, die schmerzhaft ist und sich immer wieder auch dadurch zeigt, dass Andersdenkende an die Ränder gedrängt werden, wenn man davor irgendwo eine Zuflucht finden kann, dann ist das im christlichen Bereich. Und dann sollte es eigentlich in den Kirchen sein. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Website der EKD lese, also die Kirchen, wird mir da in den ersten Sätzen gesagt, bieten ethische Orientierung in aktuellen politischen Fragen, leisten Friedens- und Bildungs- und Flüchtlingsarbeit und so weiter, dann bin ich plötzlich auf einmal wieder im Bereich der gespaltenen Gesellschaft. Und ich erwarte,
und wenn man so versteht,
mehr von der Kirche, ja, als ethische Orientierung in politischen Fragen. Ich erwarte, das wird Sie überraschen, aber ich erwarte letzten Endes mein Seelenheil.
Nö, das überrascht mich nicht, weil ja diese Kritik an der evangelischen Kirche, sie sei zu zeitgeistig oder zu ökologisch oder so, die ist ja auch zeitgeistig, die ist ja absolut üblich. Vielleicht kann man das auflösen, indem man sagt, eine Kirche positioniert sich auch in ethischen Fragen, nicht nur, aber auch. Sie ist auch politisch. Auch,
kann sie auch tun, wenn sie das andere auch tut, nämlich für meine Seele etwas zu bieten, was sie heilt, was die Zerrissenheit, die in uns allen wohnt, nicht nur heute. Also vom Zeitgeist kann man da auch mal ein bisschen Abstand nehmen und erkennen, dass das menschlich ist. Zerrissenheit, Feindseligkeit, Spaltung. Die Kirche, von der Kirche erwarte ich, dass sie mir da einen Weg weist zur Heilung dieser Zustände. Wenn sie aber genau diese Fragen, die Gesellschaft spalten, aufgreift und damit weiter zu der Spaltung beiträgt, ich kann sie aufgreifen, aber sie muss darüber hinausgehen. Und das vermisse ich.
Viel muss und wenig kann. Also Kirchen ringen doch. In Kirchen ist ja auch Pluralismus. Da bildet sich ja die Diskussion ab, die es auch in der Gesellschaft gibt. Was ist daran so schlimm?
Ja, das muss sie auch. Aber Sie haben vorhin gesagt, also der Zeitgeist würde sich ja in meiner Kritik zum Beispiel auch widerspiegeln. Aber haben Sie schon mal was von Seelenheil gehört, von Vergebung, von ewiger Seligkeit? Wissen Sie, die Menschen, wir sind gerade sehr damit konfrontiert, seit Krieg in der Ukraine ist, es wird gestorben. Wir haben das gerade in der Pandemiezeit von uns gewiesen. Wir wollten das nicht so genau wissen. Es wird gestorben und wir sind alle endlich in unserer Existenz. Da möchte ich gerne Antworten von der Kirche haben. Und das ist kein Zeitgeist, sondern das sind die Erwartungen, mit denen sie immer schon und gerade heute und auch von mir konfrontiert ist. Und sie wird diesen Erwartungen nicht gerecht.
Sie sind auch PEN-Mitglied. Ich will Sie jetzt gar nicht fragen, ob das eine Bratwurstbude ist. Mich interessiert aber, ob Sie mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern über Gott reden oder ob das ein zu peinliches oder persönliches Thema ist.
Gut, dass Sie das fragen. Zu persönlich ist mir eigentlich kein Thema. Peinlich kann es schon sein. Ich fürchte sogar, dass manche Pfarrer, manche Leute in den Kirchen, die da Dienst tun, zurückschrecken vor dieser Art von Peinlichkeit. Und das dürfen sie nicht, das sollten sie nicht. Ich bekenne, dass das manchmal so ist. Das Wort Gott kommt mir in bestimmten Gesprächskontexten und Situationen schwer von den Lippen. Wenn ich ein Buch schreibe, ist das einfacher. Das ist mein Metier und das habe ich mit diesem Buch getan.
Vielen Dank, Sibylle Knaus, über Gott und den Zeitgeist. Ihr Buch »Der Glaube, die Kirche und ich« ist im Alfred Kröner Verlag erschienen.